Moin moin und hallo, herzlich willkommen zurück zu Next Doing Done. Ja, es ist schon eine Weile her, dass wir von uns haben hören lassen. Und wir sind euch, glaube ich, ein bisschen eine Antwort schuldig. Heute bin ich alleine hier ganz kurz, noch vorab, bevor es dann gleich in die richtige Folge geht. Letztes Jahr haben Lasse und ich darüber gequatscht, wie es so läuft hier gerade bei uns. Und dann haben wir alle unsere eigenen Projekte verfolgt. Und das haben wir weitergemacht und irgendwie ging es uns gut damit. Ja, und das ist jetzt aktuell gerade der Modus. Wir haben aber noch drei Folgen im Petto, die wir euch nicht vorenthalten wollen. Und die heutige Folge ist ein Interview mit Theresa von der Coding School Hamburg. Und das war ein wirklich, wirklich tolles Interview, was wir letztes Jahr Ende November geführt haben. Und ja, lasst euch überraschen über viele, viele spannende Themen rund ums Coden, ums Programmieren lernen, ums Gründen einer Coding School und um Shownotes. Bevor wir einsteigen, ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Ich, also Tarek, bin am 23.05. als Moderator auf dem Hamburg Innovation Summit unterwegs, und zwar dort als Moderator der Academy. Da gibt es dort einen sogenannten Pitch Yourself Slot und ein Science Slam, und beide Formate werde ich moderieren. Und genau, das Ganze findet in den Fisch-Auktionshallen statt. Das Ganze ist eine Veranstaltung der Hamburger Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation, Hamburg Innovation und der IFB Hamburg. Genau, und ich werde dort sein und würde mich freuen, wenn ihr auch dort seid. 23.05. Fisch-Auktionshalle Hamburg. Ihr wisst Bescheid. Alle Informationen dazu kriegt ihr unter hamburg-innovation-summit.de, oder wenn ihr googeln könnt, dann ja, googelt ihr das. Alles klar. Dann jetzt viel Spaß mit der Folge.
Moin zu Next Doing Done, der Podcast von Lasse Dirks und Tarek Garier. Wir setzen uns jeden Mittwoch zusammen und sprechen darüber, wie man gut miteinander arbeitet.
Willkommen zu Next Doing Done, der Podcast mit Socken auf Mikrofon. Heute bei uns zu Gast
Theresa von...
Hi, von Hamburg Coding School.
Von der Hamburg Coding School. Moin Theresa, schön, dass du hier bist. Und kurz, wir haben eine Socke über dem Mikrofon, weil Tarek da den Popfilter ausgebaut hat. Und ich habe halt ein Baby und deswegen haben wir Babysocken. Und das sieht auch nur ein bisschen verkehrt aus, dass wir jetzt eine Babysocke auf dem Mikrofon haben. Das Mikrofon ist sehr länglich. Ende. So, Theresa von Hamburg Coding School. Die Hamburg Coding School ist... ein Ort, wo man hingehen kann, wenn man ins Coden reinkommen möchte oder auch Advanced-Kurse machen möchte oder sich in eine Richtung weiterbilden möchte, würde ich jetzt mal so sagen. Wie würdest du die Coding School beschreiben?
Ja, das ist im Prinzip schon richtig. Wir haben Kurse für Leute, die in das Programmieren reinschnuppern wollen. Wir haben Kurse für Leute, die einen Komplettkurs machen wollen, um das am Ende für die Arbeit zu machen. Und wir haben Kurse für Entwickler, die sich auf einem ganz bestimmten Gebiet weiterbilden wollen.
Und du bist die Geschäftsführerin.
Genau.
Also wie nennst Gründerin. Du dich da in dem Kontext?
Meistens Gründerin.
Du bist die Gründerin. Und wie kommst du dazu, dass diese Coding School gegründet wurde?
Ich hatte Lust auf was Eigenes und neben dem Programmieren, also ich bin selber Softwareentwickler, daneben mag ich gerne Dinge zu organisieren. Ich habe früher zum Beispiel Konzerte organisiert.
Okay.
Und ja, das wiederzumachen, das wollte ich gerne. Und da dachte ich, eine Coding School, wo ich dann die Kurse organisieren muss, das wäre was, was mir Spaß machen würde.
Und das heißt, du hast zu dem Zeitpunkt auch als Entwickler gearbeitet?
Ja.
In Richtung Android Development, richtig?
Genau, ich war recht lange Android-Entwickler. Und dann hatte ich einen Jobwechsel und habe meine Stunden reduziert auf 80%. Habe nur noch Montag bis Donnerstag gearbeitet und hatte den Freitag frei und habe dann gesagt, in der freien Zeit probiere ich mal mein eigenes Ding zu machen. und habe ein Gewerbe angemeldet und mit der Hamburg Coding School losgelegt.
Und wann war das?
Das war letztes Jahr, 2017. Angemeldet habe ich das Gewerbe im April und unseren ersten Kurs hatten wir dann im September. Ich habe vorher ganz viel Recherche gemacht, dass ich auch weiß, was ich anbieten möchte. Wir haben angefangen mit Android-Kursen. Genau, und wir hatten schon recht früh immer auch Meetups mit der Hamburg Education and Technology Gruppe, die ich selbst organisiere. Und da kam dann zu unserem ersten Meetup der Helder Pereira. Das ist ein Typ aus Portugal, der seit knapp 2 Jahren jetzt hier in Hamburg ist. Und der kam dann zu mir und meinte, er hätte Bock, wieder zu unterrichten. Der hat das nämlich in Portugal ganz lange gemacht, ganz viele Jahre an der Coding School. Und mit ihm haben wir dann unsere Einsteigerkurse angefangen. Da haben wir den Kurs Learn to Code. Den gibt es in verschiedenen Varianten, einmal in JavaScript und einmal in Python. Und Helder ist richtig klasse, der macht das total gut und kann halt Leute dafür begeistern, die das vorher noch nie gemacht haben und die einfach reinschnuppern wollen.
Bevor du jetzt den ersten Kurs angeboten hast, wie hast du deine Idee getestet, falls du sie getestet hast?
Ich habe sie nicht getestet, ich habe gleich losgelegt. Was ich gemacht habe vorher, ich habe Interviews geführt. Ich habe auf der einen Seite mit ein paar Bekannten gesprochen, die quasi die Business-Experts waren. Die haben mir dann Tipps gegeben, welche verschiedenen Zielgruppen es gibt, worauf ich achten sollte. Haben mir Tipps gegeben, wie ich das Marketing machen kann, weil ich da am Anfang überhaupt keine Ahnung von hatte. Und dann habe ich auch Leute interviewt, die daran interessiert waren, Kurse zu machen. Und habe da halt meine ersten Informationen rausgezogen, was wir denn anbieten können.
Okay, also einfach Leute auf der Straße angequatscht oder wie hast du die Leute gefunden, die interessiert waren an Kursen?
Ich habe Bekannte gefragt. Ich bin viel auf Meetups gegangen und Leute, die ich da kennengelernt habe, denen habe ich Fragen gestellt. Ich habe aber auch in Facebook-Gruppen gefragt, ist jemand daran interessiert, Programmieren zu lernen, weil ich möchte eine Umfrage machen, ich möchte halt Research zu dem Thema machen und lade euch auf einen Kaffee ein. Und da hatte ich recht viele Gespräche.
Ja, gut. So ein bisschen das, was wir in einer unserer früheren Folgen auch adressiert haben. Ne? 11 Wege, deine Idee zu testen oder so heißt sie, glaube ich. Packen wir euch in die Shownotes. Boah, ey, krass. Das ist das erste Mal seit langem, dass wir wieder irgendwie auf Shownotes referenzieren.
Ich möchte jetzt nicht zu weit vom Thema, es klingt so wie so ein Buzzfeed-Artikel. Ja. Aber es ist ziemlich cool. Das heißt, du hast die Leute gesucht, die dir ein bisschen Informationen gegeben haben und dann darauf basiert, hattest du verschiedene Ideen, welchen Kurs du als erstes machen möchtest oder hast du es einfach nur noch bestätigt, dann das mache ich jetzt.
Eher bestätigt. Also ich habe zwar ziemlich viel Recherche gemacht und habe dann ganz schnell auch gemerkt, Leute sind vor allen Dingen an Anfängerkursen und vor allen Dingen an Webentwicklungskursen interessiert. Aber was mir zur Verfügung stand, waren ein paar Lehrer, die Bock hatten, Kurse für Android zu geben und für Python. Und dann habe ich damit angefangen und habe einfach ein paar Kurse veröffentlicht und habe dann weitergeguckt, ja, was können wir als nächstes machen. Ich habe das quasi als Anreiz genommen, um zu schauen, ja, welche Lehrer brauche ich für welche Themen, in welche Richtung sollte ich gehen, was sich dann auch lohnt.
Okay, und woher hattest du denn die Lehrer? Woher hattest du die Lehrer? Also woher hattest du denn quasi also du hast erstmal die Idee, ich möchte Kurdiskur machen, dann hast du irgendwann das Material für Kurse und hast du denn die Lehrer nach den Kursen entschieden oder die Kurse nach den Lehrern?
Zuerst, also ganz am Anfang habe ich die Kurse nach den Lehrern entschieden. Da hatte ich halt zwei Leute, die gerne Android-Kurse geben wollten. Da haben wir Android-Kurse veröffentlicht. Dann hatte ich einen Bekannten aus Mainz, das war ein ehemaliger Arbeitskollege von mir, der hat damals in der Firma, wo ich mit ihm zusammengearbeitet habe, einen Python-Kurs gegeben, so einen Tagesworkshop. Und ich fand damals, dass er das richtig gut gemacht hat und habe ihn dann eingeladen, das hier auch wieder zu machen und mal nach Hamburg zu kommen und das für uns zu geben.
Das ist irgendwie eine lustige Dynamik, finde ich, wenn es irgendwann so den Punkt erreicht, wo du dann denkst, okay, das wäre, wo du die Nachfrage hast, ey, dieses Thema ist gefordert und dann quasi sagst, okay, wenn dieses Thema gefordert ist, dann suche ich mir Kurse da danach.
Ja, das war, wie gesagt, ganz am Anfang, wo ich erstmal loslegen wollte und damit anfangen wollte, wo ich schon Leute hatte. Und dann später habe ich geguckt, welche Themen brauche ich. Und unsere anderen Lehrer, die wir dann noch hatten, also eigentlich alle, die danach angefangen haben, die habe ich über Meetups kennengelernt.
Komplett?
Ja.
Krass.
Ja, entweder auf unserem eigenen Meetup oder auf anderen Meetups, wo ich war, dass ich angesprochen worden bin, dass sie Bock hätten, bei uns an der Coding School zu unterrichten.
Wie viele Kurse habt ihr jetzt insgesamt?
Wir haben momentan 5 große Kurse. Groß heißt, die gehen 2 bis 3 Wochen lang. Und haben auch noch ganz viele Tagesworkshops dazu, die ein bisschen kürzer sind.
Und das sind Kurse, die bei euch irgendwo in den Räumlichkeiten passieren oder ist das alles online?
Das ist alles nur offline bei uns in den Räumlichkeiten.
Derbe gut. Derbe gut. Ich finde das viel cooler als Online-Kurse. Aber es ist so meine persönliche Meinung. Ich habe mir auch einen Online-Kurs gekauft, irgendwie komplette Webentwickler 2018 oder so. Dann hast du da diese Videos und ja, irgendwie ist die Luft auch relativ schnell raus, finde ich. Aber vielleicht bin ich auch einfach kein Programmierer.
Das ist was ich in meinen Interviews ganz oft gehört habe. Das ist bei ganz vielen so. Ganz viele haben Probleme damit, dass sie das zu Hause machen müssen, dass sie sich selbst darauf konzentrieren müssen, dass sie halt diese Selbstdisziplin brauchen und dass sie nicht einen verbindlichen Termin am Tag haben, wo sie an einem Ort erscheinen müssen. Und vielen fehlt dann auch der Ansprechpartner, der dann mal zu ihnen an den Laptop kommen kann und gucken kann, was dieser Fehler ist, den sie da haben.
Da war ich jetzt so ein bisschen in die Richtung. Also es funktioniert so, es gibt diesen Kurs, dann kann ich mich auf der Webseite die hamburgcodingschool.com für einen Kurs entscheiden und dann buche ich ein Ticket dafür oder ich buche diesen Kurs und dann komme ich dahin zu angegebenen Datum und Uhrzeit und mache die Länge des Kurses mit.
Genau.
Und was ist das denn für eine Gruppe? Also die Frage ist doof. Aber es sind quasi dann komplett, dass ich mit anderen zusammen diesen Kurs mache. Wie groß ist die Gruppe ungefähr?
So eine Gruppe ist mindestens 2 Leute und maximal 8 Leute. So typischerweise sind das 3 bis 5 Leute, die in einem Kurs sind. Also Teilnehmer.
Okay, also nicht jetzt irgendwie so Vorlesungsbeschallung und ich kann mitschreiben und irgendwann darf ich eine Frage stellen, sondern sehr, sehr persönlich und sehr individuell.
Genau, das ist halt das, was unsere Kurse ausmacht. Also die Kurszahl ist klein gehalten, damit man halt wirklich selber an seinem eigenen Laptop hands-on das mitmachen kann. Also meistens läuft das so ab, dass der Dozent was zeigt, wie man was macht, an seinem Laptop, was dann auf dem Beamer an die Wand geworfen wird. Und dann bekommen die Teilnehmer eine Aufgabe und machen das bei sich am Laptop. Und dann nimmt sich der Dozent die Zeit und geht von einem zum anderen und guckt, wer irgendwie Probleme hat und wer noch was klären möchte.
Jetzt nochmal, ich möchte so zu dem Thema darauf gehen, Online-Kurs und Motivation und Selbstdisziplin. Ich glaube, was ein extrem wichtiger Faktor ist, ist erstmal du hast sozialen Druck. Du hast sozialen Druck, weil du Leute kennengelernt hast, die das Gleiche haben. Das heißt, du, also Druck im Sinne von positiv, ne? Du hast auf einmal eine Verbindung. Ja. So, und wenn du da wieder hingehst, dann siehst du dieselbe Person und du möchtest vielleicht mit der zusammen was lernen. Ja. Und halt diese Instanz zu dem Tutor, dass der halt auch rübergucken kann und gucken. Ich glaube, das ist das, was das Wertvollste ist. Mhm. Vom Lernstoff her, von dem Inhalt her, ist es wahrscheinlich ähnlich, wie was du online findest. Mhm. Aber wie geballt du das lernst und was es mit dir macht, wie du darauf reagierst, ist was ganz anderes. Ja. Und fände ich interessant, weißt du von etwas, dass irgendwie Schüler in einem gleichen Kurs waren? Ich sage jetzt einfach mal Schüler oder Students oder die Kursteilnehmer waren in meinem Kurs und haben sich da Freundschaften geschlossen oder vielleicht Kreise, weil die am selben, an einem ähnlichen Punkt waren. Ich möchte jetzt zum Beispiel Python lernen.
Ich weiß, dass sich jetzt bei unserem letzten Kurs die Teilnehmer am Wochenende treffen wollten, um einfach so was miteinander zu machen.
Das ist Gold, das ist richtig cool. So, weil das ist überhaupt gar nichts, wovon du was hast. Aber du hast es möglich gemacht. Ja. So, und das da kann man, glaube ich, auch stolz drauf sein, wenn das funktioniert.
Wie organisierst du dein Tagesgeschäft?
Das ist ein recht komplexes Thema. Wo fange ich denn an? Vielleicht muss man erstmal dazu sagen, ich bin immer noch Softwareentwickler. Okay. Ich mache hauptsächlich Android-Entwicklung. Ich bin Freelancer. Ich bin Freelancer geworden, weil ich die Flexibilität haben wollte, mir die Zeit besser einzuteilen, um besser an der Coding School arbeiten zu können. Und ich arbeite jetzt halbtags als Freelancer und ja, nachmittags arbeite ich an der Coding School. Genau.
Ich will da kurz reingrätschen. Ja. Seit wann machst du das Freelancing?
Seit Februar.
Und wie war das kurz davor, als du dich entschlossen hast, warst du da in einem Angestelltenverhältnis? Ja. Oder hast du dich denn für das Freelancing direkt entschlossen und deswegen das Angestelltenverhältnis beendet?
Ich wollte gerne den Job wechseln und dann habe ich mir halt überlegt, es gibt verschiedene Wege. Ich könnte entweder einen Arbeitgeber wechseln oder ich könnte Freelancer werden. Dann habe ich mit einem Bekannten von mir gesprochen, der Freelancer ist, und habe ihn gefragt, wie ist das und geht das, wie viel verdient man, was muss man machen, mir die ganzen Infos geholt. Und dann habe ich gesehen, irgendwie mehrere von meinen Bekannten sind Freelancer und es sind recht viele Leute Freelancer, die keine Deutschen sind. Das heißt, das muss auch vom bürokratischen Aufwand her eigentlich gehen. Und habe mir dann gesagt, ja, ich mach's einfach.
Okay, cool. Wie war denn die Kundensuche?
Da habe ich einen ganz coolen Tipp von dir, Lasse, bekommen.
Erzähl.
Ich erinnere mich. Du meintest, du hast von dir erzählt, dass du ganz oft auf Twitter postest, wenn du einen neuen Kunden suchst. Das habe ich probiert und ich habe bisher nicht alle meiner Kunden, aber ziemlich viele meiner Kontakte zu Kunden über Twitter gefunden.
Hast du denn... Lalalalalala. Hast du denn auf Twitter auch eine entsprechende, ich probiere mal das deutsche Wort, Audience, der dich hört, und hast du halt da die relevanten Personen, die das teilen können, oder hattest du deinen Twitter-Account so, ich würde mal sagen, eher wie mein, der halt randommäßig mit ab und an ein paar Tweets vollgespammt wird und das war's?
Ich glaube schon. Also ich habe ziemlich viele Leute aus Hamburg, aus den Tech-Firmen in meinem Twitter-Stream. Ich habe, glaube ich, zwischen 500 und 600 Follower, was in der Art. Und poste auch relativ viel Android-Sachen. Ich glaube... Dadurch hat das auch recht gut funktioniert.
Okay, also bis seit Februar Freiberufler und das wolltest du eigentlich erzählen, du, wie dein Tagesablauf aussieht. Du bist immer noch freiberuflich Softwareentwickler. Was noch ein anderes Thema für mich aufwirft, das für mich bedeutet, die Hamburg Coding School finanziert dich noch nicht komplett. Da kann ich später drüber reden. Erstmal, du bist noch freiberuflich Entwickler.
Ja.
Und dein Tagesablauf?
Mein Tagesablauf, also morgens gehe ich zum Kunden und arbeite bis mittags, zur Mittagspause. Und dann gehe ich in den Coworking Space, wo ich das Büro für die Coding School habe. Das ist die Diele in Ottensen. Und dort kümmere ich mich dann um die Coding School Sachen. Und da mache ich als erstes meinen Kalender auf und mein Notizbuch, wo ich meine To-Do-Listen drin habe. Ich mache mir immer am Anfang der Woche ein kurzes Backlog für die Woche, plane das aber immer direkt mit meinem Kalender und gucke, was kann ich in dieser Woche schaffen und schreibe mir das direkt in den Kalender. Und alle anderen Tage als Montag, also wenn ich das dann schon geplant habe, dann gucke ich dann noch, was steht heute an, muss ich kurzfristig noch irgendwie was dazwischen schieben, muss ich irgendwie zu jemand anders, zu einem Treffen hinfahren und plane das entsprechend. Ich habe hinter mir, hinter meinem Schreibtisch so eine Kork-Pinnwand, wo ich mit Zetteln ein kleines Kanban-Board habe. Da steht Next Doing Done.
Jawohl.
Und da hänge ich meine Zettel dann hin und her.
War ich letztens noch beim Kunden im Büro, gucke ich an die Wand, ist dort ein Flipchart, so ein Whiteboard mit so drei Lanes, steht da Next Doing dran. Ich so, ja. Gehe ich jetzt wieder zum neuen Kunden in den alten Bereich, wo vorher war. Sage ich, hallo, ey, wie geht's bei euch? Bin wieder zurück, ey, cool, bla. Gucke ich auf den Schreibtisch, ist da ein Sticker von Next Doing dann. Richtig der Proud Moment.
Kann man run?
Ja.
Und das ist, ich glaube, du arbeitest alleine, oder?
Ich arbeite momentan hauptsächlich alleine, ja. Ich habe Unterstützung für den Kundensupport. Das macht die Stine. Auf unserer Webseite kann man zu jedem Kurs Fragen stellen und da ist immer als Kontakt Stine angegeben. Das heißt, sie bekommt alle Kundenanfragen und ich bekomme nur noch die, die Stine nicht schon selber beantworten kann. Und dann habe ich Unterstützung für das Marketing. Das macht die Eva von Marketing. Genau. Und
das
Eva
ist, so ein
ist aber.
Schlechtes Wortspiel.
Eva aber ist ja. Aber remote. Das heißt, mit ihr spreche ich recht selten persönlich. Genau. Und dann sitze ich da meistens alleine und arbeite meine Sachen ab. Ich muss auch sagen, ich bin ganz froh, dass ich so für das Tagesgeschäft alleine bin.
Ich habe jetzt auch gerade ein Projekt, wo ich komplett alleine bin. Es ist tatsächlich abgefahren, wie schön das auch manchmal sein kann. Mhm. Also kann ich nur unterschreiben. Ja, cool. Und dann hast du so turbulente Tage, wo einfach mal vielleicht alles schief läuft oder so? Oder was, wenn bei dir was schief läuft, was läuft denn schief?
Ja, das sind immer mal wieder solche Tage, wo ich einen Task im Kalender stehen habe, für den ich eine halbe oder eine Stunde gebucht habe. Und dann dauert der nicht eine halbe oder eine Stunde, sondern 3 oder 4 Stunden.
Boom-Realität.
Willkommen zum Clash Aufwand versus Komplexität.
Okay, was sind das denn so für Tasks? Ist das irgendwie Leben retten oder irgendwie, also hängen davon große Sachen ab oder ist es einfach nervig, wenn das passiert?
Das ist meistens nur nervig. Also ja, ich habe ganz verschiedene Tasks, weil ich die meisten Sachen alleine mache. Ich habe mir meine Woche auch so aufgeteilt, dass ich die verschiedenen Kategorien an Tasks quasi am gleichen Tag habe. Da mache ich montags immer das, was zum Geschäft gehört. Also solche Sachen wie vorbereitende Buchführung oder ja, Geschäftsplanung. dann dienstags, auf den Dienstag lege ich mir dann immer die Termine mit Leuten, mit denen ich sprechen muss persönlich. Am Mittwoch mache ich alle organisatorischen Tasks und Telefonate. Donnerstags mache ich Content. Das heißt, wenn ich einen neuen Kurs online stellen muss, dann muss ich die Beschreibung dazu machen. Mhm. Oder wenn ich ein Newsletter schreibe und den Content dafür vorbereiten muss. Und am Freitag mache ich die Marketing-Sachen, die ich machen muss, was Eva nicht machen kann.
Und wie viel, wenn so ein Kurs läuft, wie viel bist du da noch involviert? Also musst du da auch noch was für machen? Weil es hört sich für mich gerade so an, als ob ziemlich viel auf deiner Kappe ist.
Ja, die Kurse macht hauptsächlich der Dozent. Was ich für die Kurse noch selber mache, ist, ich mache zum Beispiel Zertifikate. Da gehe ich dann auch zum letzten Termin zum Kurs hin und gebe die Zertifikate aus.
Aber das ist jetzt nichts Offizielles, das ist eher so Hamburg Coding School Kurs gemacht.
Genau, okay. Also das sind Hamburg Coding School Zertifikate. Okay.
Also ich will nicht sagen, dass es nichts bringt, aber es ist nichts wert, aber es ist halt nicht so irgendwie.
Wie es ist keine überhaupt? Offizielle Zertifizierung. Ja.
Also. Wie funktioniert das eigentlich? Zum Beispiel, es gibt auch so Docker-Zertifizierungen auch.
Genau, die sind direkt von Docker.
Okay.
Oder Google hat seine eigenen. Oder,
stimmt, das ist noch was anderes, ne?
Was gibt's denn noch? Ich glaube.
Ja, oder du hast irgendwie so bist gelernter Tischler oder sowas. Dann darfst du halt auch andere Sachen machen, ne? Mhm. Ich glaube, wofür machst du die Zertifizierung? Eher für die Arbeitgeber, oder?
Ja, einfach damit die Teilnehmer am Ende was Schönes in der Hand haben, was sie an Lebenslauf machen können, oder? Was sie jemandem zeigen können. Ist eher so auch eine nette Geste.
So ein krönender Abschluss.
Genau.
Okay.
Genau. Was, worauf sie stolz sein können.
Nicht so wie das, was wir die ganze Zeit oder in letzter Zeit immer mehr kritisieren, dieses Zertifikatgehabe in der Agile-Community, wo alle Leute Scrum Master werden, weil sie 3 Tage Schulung gemacht haben. Ich auch übrigens.
Ja, ist geil, habe ich auch vor kurzem noch ganz anders drüber nachgedacht. Also ich glaube ja, dass das Wichtigste, was du irgendwie bei dem in der Programmierungsbranche brauchst, ist Motivation. Mhm. Um halt, weil das halt einfach so ein offenes Feld ist, in dem du dich selber manövrieren musst. So, es gibt natürlich auch Entwickler, die damit ihr Geld verdienen und das erfolgreich, die gehen nach der Arbeit nach Hause und machen nichts mit Entwickeln und haben auch kein Interesse, sich persönlich in die Richtung weiterzubilden. Es reicht, was die können. Aber ich glaube, um da reinzukommen, um das damit zu starten, glaube ich, brauchst du sehr viel Motivation, um da durchzukommen. Deswegen ist das, glaube ich, eher so ein Werkzeug, um zu sagen, ey, du hast den Kurs durchgezogen, jetzt mach weiter, um die Motivation da noch ein bisschen anzukurbeln, würde ich so behaupten. Das ist, und wenn jetzt jemand, ein Arbeitgeber, denkt irgendwie später, okay, das hat den Kurs gemacht, das ist natürlich auch gut, aber ich glaube, das, was am meisten bringt, ist die Motivation ankurbelt.
Ja, auf jeden Fall. Die Motivation ist super wichtig. Ja, und das versuchen wir auch zu unterstützen. Ganz wichtig für einen Kurs ist, dass er Spaß macht. Also, dass der Dozent Humor hat quasi.
Ja.
Und dass er das auch den Teilnehmern zeigt und die Teilnehmer lachen im Kurs und Spaß haben einfach.
Das ist cool, ja, das ist halt auch wahrscheinlich was, wenn es größer wird, ne, was schwer wird. Also ich finde, das ist, glaube ich, das, was mich gerade dann am meisten dran anspricht, dass es einfach so kleine Gruppen sind. Mhm. Das ist nicht was ist, wo ich mich irgendwie, weiß nicht, schon öffentlich spreche, wenn ich irgendwie anfange, was zu fragen oder sowas, ne?
Ich finde auch so ein weiterer Aspekt bei kleinen Gruppen ist halt, es wirkt halt nicht wie Massenabfertigung.
Mhm, ja.
Wenn ich habe gerade spontan die Bilder aus meinem Studium, aus meinem Physikstudium Mathe, freitags um 8 Uhr. Gut, da war keiner, aber später dann im VWL-Studium, Einführung BWL oder Einführung VWL, wo da 1500 Leute im Audimax waren, aus Audimax 1 und 2 zusammen. Die Hälfte davon hat gepennt und die andere Hälfte hat es nicht interessiert. Und der Typ vorne, sorry, Mr., ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß, mein Prof. Egal, der da vorne sitzt und einfach seine Folien runterraddert. vielleicht mit guter Intention, vielleicht auch nur, weil es sein Job ist, weiß ich nicht, ist das halt irgendwie nicht geil. Aber wenn du so eine kleine Gruppe hast von 8 bis 10 Leuten, dann kannst du dich intensiv mit denen mit denen auseinandersetzen. Du hast ganz andere Beziehungen zu deinen Teilnehmern und die Teilnehmer auch zu den Teilnehmenden und die Teilnehmenden zum Lehrer, zur Lehrerin. Das finde ich ganz schön. Das ist eigentlich auch ein gutes Verkaufsargument. Also wenn es halt exklusiver ist, kann man es höherpreisig ansetzen.
Ja, auf jeden Fall.
Ich habe immer gerade noch die Geschichte im Kopf von so kleinen süßen Cafés, die gut sind, so, aber die auch irgendwie kuschelig sind und es ist ein bisschen ruhiger da. Mhm. So, entweder gehen die pleite, weil keiner da ist, oder sie werden voll, weil sie echt gut sind. Mhm. Es gibt einen extrem limitierten Raum, wo es ist schön kuschelig und leer ist. Es kann niemals für immer so weitergehen, aber das zu sagen, okay, das ist quasi unser Wert. Wir machen das nur mit 3 bis 5 Leuten, weil wir wollen, dass ihr euch erstmal kennenlernt, dass es intimer ist und weil dann halt das Verhältnis halt so gut ist. Ich glaube, das ist was man sich auch echt auf die Fahne schreiben kann. So, finde ich sehr cool.
Vielleicht sollte ich das besser in mein Marketing einarbeiten.
Vielleicht kannst du ja an Marketing weitergeben. Wolltest du was sagen, Tarek? Wolltest du einfach nur mal ins Mikro pusten? Ja. Okay, also wir haben du hast als Softwareentwickler gearbeitet, dann das Gefühl gehabt, ich will was anders machen, ich will was für mich selber haben, was dir gehört. Mhm. So, heute sieht es so aus, dass dein Tagesablauf ist, du machst sehr viel für die Coding School halbtags und arbeitest für einen Kunden halbtags. Ja. Ich möchte, glaube ich, so ein bisschen mal wissen, was läuft nicht bei dem ganzen Laden. Also was würdest du sagen da, was sind so Punkte, wo du gerade versuchst, mehr hinzubekommen, weil du sagst, das stört dich noch, das könnte anders laufen?
Also prinzipiell ist dieser halbe Tag, den ich Zeit habe für die Coding School, nicht genug. Also da habe ich nicht genug Zeit, beziehungsweise bin ich nicht genug Leute.
Was dir bedeutet, dass du, du hast ja nicht mehr Zeit am Tag.
Ja.
Was bedeutet das, dass du nicht davon leben kannst, was die Coding School gerade abwirft?
Leider noch nicht, genau. Ich bin jetzt an einem Punkt, wo sich die Coding School mehr oder weniger selber trägt. Gibt es natürlich eine Fluktuation, so von Monat zu Monat. Manchmal läuft es gut, manchmal nicht.
Ja, das ist schon mal großartig, auf jeden Fall. Das ist ja der erste Schritt.
Ja. Genau, aber ich kann auch nicht sagen, ich mache meinen Freelance-Job nicht mehr, sondern zahle mir selber irgendwie ein Gehalt mit der Coding School aus oder lebe von den vom Profit. Ja, genau. Deswegen bin ich jetzt gerade so ein bisschen in der Situation, ich möchte eigentlich mehr Zeit für die Coding School verwenden oder mehr Leute einstellen. Bin aber so ein bisschen da drin gefangen, weil ich bin auf das Geld angewiesen.
Aber das beantwortet da aber meine Frage auch noch nicht, ne? Also wenn das bedeutet, dass die Coding School noch nicht genug Geld für dich abwirft, heißt das ja aber, dass du quasi bei der Coding School was hast, was du noch verbessern möchtest, oder?
Ja, sicher. Ich möchte in erster Linie mehr Kurse veröffentlichen. Das dauert auch immer seine Zeit, organisatorisch und die Inhalte entsprechend dann zu planen. Und ich würde auch ganz gerne mehr Events machen, die dann so als Promotion-Events funktionieren.
Habe ich das richtig in Erinnerung? Du hast morgen ein Event?
Ja, richtig. Ich habe morgen ein Event und zwar ein Open Co-Coding. So Co-Coding von Coworking. Wir haben quasi einen Tag der offenen Tür und man kann zu uns kommen und sich zu uns in den Raum setzen und an seinem Projekt arbeiten und in guter Gesellschaft sein. Ich werde einen kleinen Talk geben über ein Thema, was ich selbst gerade rausgefunden habe, nämlich wie man Authentication mit JavaScript macht auf einer statischen Webseite. Genau, und dann sitzen wir einfach zusammen und man kann sich gegenseitig Fragen stellen, wenn man möchte.
Wird der Talk aufgezeichnet?
Ist eigentlich nicht geplant. Dann brauche ich jemanden mit der Technik.
Dann plan doch mal jetzt ein, dann packen wir das nämlich später in die Shownotes. Bam.
Wenn du möchtest. Also ich habe tatsächlich Interesse an dem Thema, deswegen.
Würdet ihr vorbeikommen und das aufnehmen?
Wann ist das?
Morgen den ganzen Tag. Du meinst, der Talk ist morgens gegen 10.
Dann? Nee, ich habe U5 mit Kind. Untersuchung leider. Schade. Ansonsten hätte ich das natürlich sehr gerne gemacht. Mist.
Ich kann eh nicht.
Okay. Du machst aber auf jeden Fall for free ist das ganze Event.
Ja, ja.
Und das wie oft macht ihr das?
Das ist jetzt das erste Mal. Ich will das alle 3 Monate machen.
Okay. Ja, das ist sehr cool, glaube ich, um auch so einen unverbindlichen Schnuppertag zu haben.
Genau.
Wie ist denn das? Also ich habe gerade gedacht, wenn du mehr Kurse haben möchtest, wie ist das denn wie so ein Verkaufsschlager im Supermarkt irgendwie so, das ist so ein saisonales Produkt, das läuft irgendwie vielleicht 2 Jahre und dann ist es abgelaufen, so ein Kurs? Oder also kann es auch sein, dass du 3 Kurse hast, die richtig gut laufen und dann brauchst du nicht mehr machen? Aber das ist ja immer an Datum geknüpft, ne? Du hast ja gar keine laufenden Einnahmen.
Ja, wir. Also es gibt natürlich Kurse, die besser laufen als andere. Hm. Die Einsteigerkurse laufen ganz gut. Also HTML und CSS und Learn to Code. Und mit den anderen haben wir manchmal Leute, die das buchen und manchmal müssen wir einen Kurs absagen, weil ihn niemand gebucht hat.
Okay.
Nur eine Person.
Also was ich mal interessant finde, so welchen Punkt muss man erreichen, damit du sagen kannst, ey, tschüss Kunde, ich mache das jetzt hauptberuflich. Weißt du? Also wäre das irgendwie 5 Kurse pro Monat?
Das wären 2 Kurse pro Monat, die mindestens 2 Teilnehmer haben.
Das ist obwohl, ja echt schon mal.
Ich glaube, mehr. Ich habe mir das irgendwo in der Excel-Tabelle ausgerechnet.
Cool. ja, aber cool. Okay. Das heißt, du forcierst aber das total, dass du dahin kommst, dass die Coding School das alles, was du alleine, also den ganzen Tag machst.
Ja, das ist mein Ziel, weil ich stehe so ein bisschen unter Druck die ganze Zeit, unter Zeitdruck, die Aufgaben erledigen zu können und den Druck möchte ich nicht mehr.
Wahrscheinlich auch so ein kleiner Rollenkonflikt, ne, wenn du beim Kunden bist, aber eine Idee hast für Coding School.
Ja, wobei, das kriege ich ganz gut hin.
Wie sehr ist denn dein, also ich merke das immer, wenn mein Herz irgendwo ist, wenn das irgendwo dran hängt, dann habe ich da die Ideen und dann kommt da die Motivation. Wie ist da gerade deine Situation zur Coding School? Schwankt das manchmal? Ist das manchmal mehr oder ist das immer volle Kraft voraus?
Ja, es hängt immer mit den Dingen zusammen, die ich gerade machen muss. So trockene Sachen wie Buchführung oder wenn ich relativ viel Content einfach schreiben muss, was halt einfach hintereinander weg arbeiten ist und weniger irgendwie so der kreative Part vom Geschäft.
Es gibt ja irgendwie ganz viele Teile von Softwareentwicklung, die einfach innerhalb der nächsten 20 Jahre von AI abgelöst wird. So. Würde ich behaupten. Also sowas wie zum Beispiel Authentifizierung mit JavaScript werde ich mir was ziehen können, was das für mich erledigt. Und das auch integriert, würde ich mal behaupten, in allem, was ich habe. Wie viel ist da quasi, wo du versuchst darauf zu achten, dass auch einfach das Verständnis für Technologie damit geschult wird, als nur quasi der Skill?
Ja, auf jeden Fall. Also in den Kursen Learn to Code zum Beispiel lernen die Leute nicht die Programmiersprache, sondern sie lernen zu denken wie ein Entwickler. Hm. Sie lernen quasi, wie sie...
Wie ein Entwickler oder wie ein Computer?
Sie lernen, sich in der Programmiersprache auszudrücken.
Okay.
Sie lernen so, wie die logischen Zusammenhänge mit den Logikoperatoren wie sie das ausdrücken können. Mit dem, was die Sprache ihnen zur Verfügung stellt. Und das ist halt in den meisten Sprachen ziemlich ähnlich. Das heißt, wenn sie es einmal drauf haben, wenn sie einmal if und else können und schleifen können und die Logikoperatoren, das und das oder beherrschen, dann ja, können sie ganz gut andere Programmiersprachen auch noch lernen.
Das ist ja so die Basics für alles, ne?
Genau. Und dann, also das Coole daran, dass wir so klein sind, dass es hauptsächlich ich bin, die sich um die Art der Kurse kümmert, was wir jetzt an Content quasi anbieten. Da haben wir den Vorteil, dass wir da total flexibel sind, was so den Stand der Technik angeht. Wir machen jetzt zum Beispiel einen Vue.js-Kurs. Vue.js ist ziemlich jung und gerade total im Kommen. Aber zu dem, was du vorhin gesagt hast mit AI, wenn das losgeht und AI anfängt, Code zu schreiben, dann wäre es halt mega interessant, anzufangen, Kurse zu geben, wie man AIs schreibt.
Wie viel Prozentanteil Frauen habt ihr bei euch in den Kursen?
Einen ziemlich hohen. Also stark. 60-70%.
Richtig gut. Klick-Klack, das war ein Foto.
Das kommt auch immer ein bisschen auf das Thema an. Also wir haben in den Einsteigerkursen recht viele Frauen und in den fortgeschrittenen Kursen weniger.
Okay.
Ja. Ich glaube, das hängt so ein bisschen mit der Mentalität zusammen.
Willst du das ausführen?
Kann ich machen. Männer trauen sich selbst mehr zu. Wir trauen sich eher zu, wenn sie jetzt programmieren lernen wollen, dass sie das mit Online-Tutorials können. Beziehungsweise trauen sich zu, dass sie die Grundlagen schon können. Wohingegen Frauen oft denken, ja, das habe ich mal vor 5 Jahren gelernt, aber ich möchte es ganz gerne noch mal von jemandem erklärt haben und richtig irgendwie einen Kurs machen und den abschließen, damit ich die Grundlagen verstehe.
Ich würde noch da reinwerfen, also das, und da glaube ich, haben wir mit Vera auch ein bisschen drüber geredet, was ich halt auch gemerkt habe, in der Tech-Branche ist mega Männer dominiert. Das hat irgendwie auch mit so einem allgemeinen fucking Klischee, sorry jetzt fürs Fluchen, zu tun, irgendwie, dass Männer die Leute mit Technik sind. Finde ich auf jeden Fall ganz, ganz gefährlich irgendwie, weil es überhaupt nichts aussagt, welches Geschlecht du hast, wie gut du mit Technologie umgehen kannst. Finde ich aber extrem cool, dass ihr da irgendwie. Ich habe gerade tatsächlich überlegt, und da bewege ich mich ein bisschen auf glattes Eis, das weiß ich. Ich habe irgendwie gesehen, dass es eine Frauenfahrschule gibt. Und ich dachte erst so, what the fuck, ey, das ist doch egal. Und dann dachte ich so, ey, aber vielleicht ist es auch der Fall, dass es extrem viele männliche Fahrlehrer gibt. Mhm. Und dass vielleicht jemand nicht wohl ist, bei einem Mann fahren zu lernen, weil es irgendwie so ein sensibles Thema ist auch so, und halt auch nervös ist. Man nervös sein kann, wenn man fahren lernt. So. Jetzt habe ich gerade überlegt, was passieren wird, wenn man einen so ein Coding for Women macht, was halt auch gar nicht in die Richtung gehen soll, ey, weil es was anderes ist, als Männer zu erklären, sondern weil es einfach ist, weil keiner dabei ist, der quasi die Branche dominiert.
Das nennt man, die Organisation nennt sich Women Tech Maker, oder nicht? Die gibt's auch schon.
Gibt's, ja, und den Verein Moin World, da gibt's Kurse für Frauen.
Von Frauen für Frauen.
Ja.
So, und das ist halt auch nur notwendig, und das ist, finde ich, immer was einfach auch nur temporär notwendig ist. Wenn alles cool wäre und das ausgeglichen wäre, bräuchten wir sowas nicht. Ist es aber nicht, und deswegen ist es halt total wichtig und legitim. Finde ich interessant, ob das was ein Experiment sein könnte, was du machen kannst. Ey, ich mache jetzt hier einen Kurs, wo ich irgendwie vielleicht noch ein bisschen weniger Geld verlange, und das ist nur für Frauen. Ja. Einfach zu gucken, ob das gut ankommt.
Wobei ich sagen muss, ich verstehe das Argument, so vom Safe Space für Frauen quasi. Aber ich bin eigentlich ein Fan von gemischten Gruppen. Weil wenn jemand das wirklich machen will, weil er sich auf den Beruf vorbereiten will, wenn das eine Frau macht, dann wird sie auf jeden Fall mit Männern zu tun haben.
Touché.
Und das ist ganz cool, wenn sie in einer gemischten Gruppe sind und als Frau, dass sie lernen kann, mit den Männern halt auf einer Augenhöhe zu sich zu unterhalten, und umgedreht aber auch, dass Männer lernen, dass Frauen auf dem gleichen Stand sind wie sie oder sich sogar Situationen umdrehen können und die Frau ihm was erklärt.
Ja, das ist sehr cool.
Ja.
Was ist so deine persönlich größte Challenge, wenn du das Thema Persönlichkeitsentwicklung bei dir betrachtest gerade? Ich weiß, ein krasser Kontext-Switch und ein ganz anderes Thema als eben gerade, aber trotzdem, irgendwie interessiert mich, dass das gerade voll brennt.
Ist bei mir tatsächlich momentan so Zeitmanagement und Routine. Ich bin, also da, wo ich herkomme, ich war eine Person, die gar keine Routine hatte. Jeder Morgen sah irgendwie ein bisschen anders aus und ich bin zu einer unterschiedlichen Zeit aus dem Haus gegangen und wiedergekommen. Und ich habe aber mit der Coding School ganz schnell gemerkt, so mit einem eigenen Unternehmen und dann noch Freelancen nebenbei, das geht nicht. Die Sachen sind zu viel für mich und ich muss das irgendwie managen und ich brauche einen regelmäßigen Tagesablauf und irgendwie eine Routine, wo ich gewohnheitsmäßig durchgehen kann, um am Ende halt jeden Morgen zur selben Zeit aufstehen zu können und pünktlich anfangen zu können und meinen Tag durchziehen zu können.
Das ist halt total geil, weil das, was du auf Organisationsebene anwenden kannst, beziehungsweise in der Komplexitätstheorie auch kennst, ne? Dass du aus komplexen Systemen oder aus chaotischen Systemen möglichst raus willst, um dich wieder in geordnete Best-Practice-Dinger zu bringen, indem du dir eine Routine reinholst, das ins private Leben auch zu adaptieren, finde ich ganz cool. Es sei denn, du bist Künstler, dann liebst du das Chaos, damit du aus Chaos Innovation oder was Neues machen kannst. Lasse runzelt die Stirn, weil er es gerade total random findet offensichtlich, aber ich versuche das nochmal anders zu erklären. So. Du in dem Moment, wo du dich dafür entschieden hast, etwas Neues zu machen, sprich die Coding School, war das für dich alles relativ chaotisch und du hattest einen unregelmäßigen Tagesrhythmus. Ja. So, du hast aber gemerkt, das ist, um halt irgendwie eine Gleichmäßigkeit oder eine Effizienzsteigerung in deiner Arbeit zu kriegen, musst du es schaffen, aus diesem Chaos-Modus rauszukommen, hin zu einem etwas geregelteren Ablauf. Durch Routinen, durch Tools, Methoden, Techniken, whatsoever. Ja? Das heißt also, morgens immer zur gleichen Zeit aufstehen, abends zur gleichen Zeit ins Bett gehen und den Tagesablauf möglichst strukturiert zu planen. Und in meinen Recherchen, die ich jetzt so nebenbei immer mal wieder mache, stelle ich halt immer wieder fest, dass egal wo du guckst, ob das in Persönlichkeitsentwicklung ist, also ob das in Organisationsentwicklung ist, ob das in Selbst- und Zeitmanagement drin ist, das ist alles auf dieser großen, weiten Welt spricht dafür, dass du dich in geordnete Systeme entwickelst, um deine Effizienz zu steigern und effektiver zu sein. Es sei denn, du bist halt im Chaos und bist Künstler und willst was Neues schaffen. Oder ein Vulkan und willst neue Landmassen machen.
Ich will dazu noch hinzufügen, ich finde, Routinen sind gefährlich. So, wenn du dich in Routinen halt sagst, ey, das mache ich immer so. Ich finde Rituale mächtiger. Also ein Ritual zu haben, wie man den Tag beginnt, ein Ritual zu haben, wie man irgendwie zwischen Freelancigkeit und ich mache mein eigenes Business quasi sich wechselt, weil dann halt sich dein Kopf daran gewöhnt, dass du diese Tätigkeit wechselst durch das Ritual.
Was ist für dich der Unterschied?
Routine ist, das machst du, weil du es immer schon gemacht hast. Und quasi, aber so wie du die Arbeit machst, etwas Längeres. Quasi eine Routine ist, dass du 2 Stunden lang deine Tasks abarbeitest. Ein Ritual ist, bevor du anfängst zu arbeiten, nimmst du dir eine Zigarette und einen Kaffee, stellst dich vielleicht beim Coworking Space auf den Balkon, denkst irgendwie darüber nach, was du mit dem Tag machen möchtest und wie der Modus ist und wie es dir geht und dass du an diese Coding School denkst. Das wäre für mich ein Ritual, was sehr, sehr kurzes.
Also quasi die Bühne bereiten für das, was als nächstes kommt. Und dann, was auf der Bühne ist, ist aber Impro-Theater. So meinst du?
Ja.
Okay.
Genau, und du hast gesagt, dass wenn man halt Richtung alles ist geregelt und geordnet und kontrolliert geht, hat man mehr Effizienz. Ja, aber Effizienz ist halt... Oh Gott, wie haben wir das andere Wort davon? Ja, effektiv sein oder effizient sein sind halt 2 Riesensachen. So, ich kann 5000 Autos am Tag produzieren, so. Es bringt aber nichts, wenn der Fahrradmarkt gerade boomt und Autos die Umwelt verschmutzen. So, kann ich so effizient sein, wie ich will. So, und deswegen ist natürlich irgendwo gut, aber auch mit Vorsicht zu genießen. Also du könntest jetzt natürlich auch 800.000 Kurse online stellen, die man buchen kann. Bringt aber erstens nichts, weil niemand so viele Kurse nehmen kann. Und zweitens, weil die Internetseite das gar nicht leistet, 8.000 Kurse darzustellen. So.
Das ist wahr. Die Aussage, die ich ja, und jetzt sind wir endlich bei dem Streitgespräch, was ich mir die ganze Zeit erhofft habe. Die Aussage, die ich ja eigentlich tätigen wollte, offensichtlich hast du sie anders wahrgenommen, ist nämlich, dass wenn du voranschreiten willst, brauchst du halt irgendwie eine gewisse Organisationsstruktur, entweder für dich privat oder halt im Unternehmen, weil etwas Unklares, was nicht greifbar ist, bringt dich zwangsweise dazu, dich im Kreis zu drehen und nicht voranzukommen. So, wenn du Strukturen schaffst, schaffst du Effizienz, ja, und aber auch gleichzeitig Effektivität. War ich vielleicht nicht ganz sauber in meinem Wording. Ja, Punkt.
Aber was ist jetzt der Streitpunkt?
Der Streitpunkt war eben gerade, dass du mir nicht verstanden hast, was ich eigentlich sagen wollte.
Okay, dann war es ja nur ein Verständnisproblem. Was ich noch vielleicht hinzufügen möchte, und jetzt haben wir fast Theresa aus dem Gespräch komplett rausgenommen. Ich finde es halt sehr geil, seine sehr geile Metapher zu dem Terminkalender, wie voll man den macht. So, wenn du dir die ganze Woche komplett durchplanst, jeden Task, so, dann schaffst du das vielleicht auch alles, was du machen wolltest. Aber wenn zwischendurch irgendwas Spontanes ist, wo du vielleicht mega Bock drauf hast, was dich motiviert und was vielleicht eine Chance ist für dein Geschäft, mhm, was du sonst niemals hättest wahrnehmen können und nicht antizipieren können, dann kannst du das nicht wahrnehmen, weil dein Terminkalender voll ist. So. Du brauchst aber natürlich auch, mach's kurz zu Ende, du brauchst dann natürlich auch Sachen, die gemacht werden müssen. So, und ich glaube, die gute, gesunde Mischung zwischen was planen und Freiraum halten, ist das. Du brauchst irgendwie einen Raum, um auch Sachen, die du nicht initiiert hast, möglich zu machen. Und du brauchst aber auch Sachen, die du auf jeden Fall fertig kriegst.
Richtig. Ich glaube, das funktioniert bei mir auch ganz gut. Also ich setze mich ja jeden Mittag, wenn ich mit der Coding School anfange, setze ich mich nochmal hin und überprüfe die Sachen, die ich im Kalender stehen habe. Mache ich die jetzt überhaupt? Sind das die Sachen, die für heute Priorität haben? Oder sollte ich oder will ich eigentlich was anderes machen? Und dann schiebe ich die auch nochmal hin und her.
Das ist ja cool.
Aber ich benutze meinen Kalender so ein bisschen wie To-Do-List.
Ich habe gerade eine mega gute Idee gehabt.
Ja?
Ich könnte ein öffentliches Kanban-Board für Schubrakete machen.
Na, mach doch.
Dankeschön dafür.
You're welcome.
Habe ich bei dieser Frage, ist das jetzt wirklich was ich machen will? Ich habe mir darüber nachgedacht, das ist mega cool. Ich habe dir auch nicht mehr zugehört tatsächlich. Kannst du ihn nochmal wiederholen, den Satz für mich bitte? Sorry.
Ich meinte, was meinte ich denn jetzt zum Schluss? Ich habe über meinen Kalender gesprochen.
Genau, du meintest, du guckst jeden Mittag, bevor du mit der Coding School anfängst, auf deinen Kalender und reevaluierst, ob die Tasks, die du jetzt dir für diesen Tag geplant hast, ob sie immer noch relevant sind oder ob du die Priorisierung änderst.
Genau.
Und du nutzt deinen Kalender mehr als eine To-Do-List.
Genau. Und schieb meine Tasks hin und her. Das ist ganz wichtig, weil ich mehr Tasks habe, als ich machen kann. Das heißt, ich muss wissen, welche Tasks schaffe ich überhaupt diese Woche und was muss ich auf die nächste Woche schieben.
Noch ein Punkt, den ich auch mal wieder merke, man hat mehr Ideen, als man machen kann, immer. Dieser Satz, ich habe mehr Tasks, als ich machen kann, resigniert mit mir.
Hm. Resoniert.
Ja, resoniert.
Aber nach welchen Kriterien bewertest du, was du machen kannst? Und ist ob das, was du machen kannst, wirklich das, was du machen musst? Also es sind zwei verschiedene Betrachtungen. Ne? Einmal, was kann ich machen? Aber auf der anderen Seite, was muss ich machen?
Kannst du die Frage nochmal präzisieren?
Ich versuche, die Frage zu präzisieren. Du sagst, du guckst am Anfang des Tages, also deines Coding-School-Tages, was du alles schaffen kannst. Oder am Anfang der Woche, was du in dieser Woche alles schaffen kannst.
Ja.
So, das Ganze ist aber natürlich eine Betrachtungsweise auf Zeit, auf ein Zeitkontingent. Mhm. Die andere Betrachtungsweise ist, was ist denn das, was ich diese Woche unbedingt fertig machen muss, weil es das Wichtigste ist, egal ob ich das, und ich weiß nicht, ob ich schaffe oder nicht schaffe.
Ja.
Spielt das auch in deine Überlegung mit ein oder guckst du ganz klar nur auf, was kann ich schaffen und alles, was ich nicht schaffe, fliegt raus?
Also ich weiß schon recht genau, welche Sachen davon unbedingt diese Woche gemacht werden müssen. Die versuche ich dann auch möglichst Anfang der Woche zu erledigen. Genau, das sind so die dringenden Sachen. Und dann schaue ich halt mit den restlichen Sachen, die nicht unbedingt diese Woche gemacht werden müssen, aber gemacht werden könnten, welche davon reinpassen.
Also dringend und wichtig sofort, das ist Prio 1 und wichtig, aber nicht so dringend, dann Prio 2 und...
Genau, es gibt ja dieses...
Die Eisenhower-Matrix, ja, ganz genau. Darauf wollte ich hinaus.
Genau, ich habe einen Backlog und da habe ich mir so mit verschiedenen Farben immer die Tasks markiert, die sofort jetzt erledigt werden müssen, weil sie dringend und wichtig sind. Dann die Sachen, die dringend sind, aber nicht ganz so wichtig, in blau. Und dann die Sachen, die wichtig sind, aber nicht so dringend, in gelb. Und der Rest ist nicht markiert.
Cool.
Jetzt haben wir schon 53 Minuten aufgenommen.
Ich würde tatsächlich mal gerne in Zukunft gucken. Also du hast gesagt, du möchtest gerne das Ganze hauptberuflich machen. Ja. Richtig. Was hast du für Pläne, für größere Ideen? Was steht das an? Wie willst du das hinkriegen?
Also so in naher Zukunft möchte ich mir gerne noch einen Assistenten anstellen, dem ich so die, vor allen Dingen die repetitiven Tasks abgeben kann. Und langfristig möchte ich, dass ich von der Coding School leben kann. Da weiß ich allerdings noch nicht, wie ich das mache. Also eine Idee, die mir immer so im Kopf rumschwebt, ist nochmal mir Investoren zu suchen und das Ganze mit Investorengelder halt so abzudeckeln, dass ich mir selbst auch ein Gehalt zahlen kann und mir finanziell erstmal keine Sorgen machen muss, sondern nur gucken muss, dass das Ganze profitabel wird. Aber dass ich halt die Sorge los bin, dass ich nebenbei noch freelancen muss. Und ganz langfristig gedacht würde ich am liebsten auch die Geschäftsführung abgeben und hauptsächlich organisatorische Tasks machen. Oder vielleicht sogar komplett raus und ein Franchise daraus machen und andere Coding Schools in anderen Städten aufziehen.
Das ist cool. Also quasi durch diese Organisationsparte reizt dich daran, ja, und in, ja, dem denkst du größer, aber du hast keinen Bock, für alles verantwortlich zu sein.
Ja, genau.
Interessant, cooler Punkt irgendwie.
Ist ja auch, also ich weiß nicht die ganzen Hintergründe, aber Dominik hat doch auch sowas erzählt, dass er als Geschäftsführer zurückgetreten ist, weil er gemerkt hat, dass es besser für die Punk Academy ist. Finde ich einfach einen starken Move, so als Gründer zu sagen, okay, das ist mein Baby, aber ich gebe das ab.
Ja, und ich glaube letztendlich, dass da muss man halt auch für gemacht sein, dass man alles macht, ne? Und wenn, ich finde es total interessant, dass du jetzt schon sagst, und du musst natürlich, bis du da angekommen bist, noch für, ja, diese Rolle ausfüllen. Aber wenn du da angekommen bist, ist es natürlich interessant zu sagen, ich will das immer noch machen, aber jetzt anders, und zwar, indem ich das skaliere. Und das ist halt eine ganz andere Tätigkeit, als das jetzt zu einem Punkt zu bringen, wo es überhaupt sich selbst trägt. Ne? Ja. Okay, dann die spannendste Frage: Wie kann man dir helfen? Was brauchst du gerade? Was könnte man für dich tun? So einen Assistenten auf jeden Fall.
Einen Assistenten.
Wie sieht das?
Wenn jemand jemanden kennt, einen Studenten, der einen Job braucht oder so. Dann brauche ich immer Input für Marketing, Fotos und Videos. Damit kann man mir immer ganz doll helfen. Und natürlich mit Weitersagen an andere Leute.
Und wie kann man dich am besten kontaktieren?
Am besten über E-Mail über theresa@hamburgcodingschool.com.
Perfekt. Also, und ich würde tatsächlich jetzt kurz noch von meiner Seite aus die Werbetrommel rühren, wenn da man Interesse hat an einem Programmierkurs, dann ist natürlich das Beste, was man tun kann, auf die hamburgcodingschool.com-Seite zu gehen, den Kurs auszuwählen, für den man sich interessiert und den direkt zu buchen und in einer kleinen persönlichen Gruppe mit einem netten, humorvollen Lehrer das Thema zu lernen. Würde ich sagen.
Genau.
Okay. Was wolltest du sagen?
Ja, mach mal. Mach du erst mal.
Ich würde sagen, vielen, vielen, vielen Dank fürs Dasein und für das Gespräch.
Ja, danke euch, dass ich hier sein durfte.
Könnt ihr mal bitte mitklatschen? Das ist irgendwie traurig, wenn ich...
Ich habe ein Mikrofon in der Hand.
Ich habe auch ein Mikrofon in der Hand.
Wie soll das gehen? Das ist doch...
Warte, ich halte fest. So. Ich halte zwei Mikrofone fest. Ja.
Seit wann klatschen wir?
Weiß ich nicht. Das Flugzeug ist gelandet, wir klatschen.
Nein, da klatscht man nicht, das ist ein scheiß Job.
Ich weiß. Ich hasse das auch.
Du hast es awkward gemacht für uns.
Ja.
Okay, vielen Dank, dass du da warst im Gespräch. Theresa Hohlfeld von Hamburg Coding School.
Vielen lieben Dank, Theresa, dass du da warst.
Ja, danke euch, dass ich hier sein konnte.
Fett. Ich wollte gerade noch was wegen morgen sagen, aber wir werden es wahrscheinlich nicht vor morgen publishen. Deswegen können wir gar keine Werbung für morgen machen. Vielleicht können wir den Teil rausschneiden, wo wir das darüber erzählen. Und das kurz. Wir machen einfach gleich eine Story. Vielen, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ein Call to Action. Bucht irgendwas auf hamburgcodingschool.com. Das würde Theresa sehr glücklich machen. Und ich hoffe sehr, dass du nächstes Jahr das hauptberuflich machst und du schon drüber nachdenkst, wie du skalieren kannst. Und wünsche dir alles Gute dafür.
Danke.
Auf Wiedersehen. Das war Next Tung, dann der Podcast mit Socken auf Mikrofonen, Katzen, die kratzen und Theresa Hofeld.